Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich den Blick nach Klagenfurt. Tag 2 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb ist angebrochen. Unsere Kolleginnen Wiebke Poromka und Andrea Gerg sind am Ort. Und wir wollen gleich hören, wie der erste Wettlesetag so war. Mit Höhepunkten und Reaktionen der Jury. Hier in der Lesart, herzlich willkommen. Wiebke Poromka und Andrea Gerg, unsere Lesart-Ladies vom Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb im Deutschlandradio-Team aus Klagenfurt. Hallo, guten Morgen ihr beiden.
Guten Morgen aus Klagenfurt.
Guten Morgen.
Gerade geht der zweite Lesungstag los. Gestern hast du, Andrea, live aus dem ORF Blumengarten berichtet. Heute steht ihr vor dem Deutschlandfunk Kultur Ü-Wagen. Haben wir extra zum Wörthersee wieder hingeschickt. Letztes Jahr war es ja so sauheiß. Ist wieder so wahrscheinlich, ne?
Absolut. Also heute ist es noch heißer und noch voller als gestern. Also es sieht jetzt tatsächlich so ein bisschen aus wie in Rimini am Strand, finde ich. Die Leute sitzen auf so Bierbänken oder liegen in diesen Ingeborg-Bachmann-Liegestühlen und fächern sich mit Dreisat-Logo-Fächern Luft zu. Aber das hilft alles nicht so richtig. Oder nur trinken und in den See springen hilft gegen die Hitze.
Das stimmt, wobei sie sich auch teilweise mit den Texten, die hier ausgegeben werden, Luft zu fächern. Und das ist das Besondere. Es sieht eben aus wie Strand, aber es geht hier ja wirklich 3 Tage lang um Literatur.
Ja, und hat der Wettbewerb denn auch schon ähnliche Betriebstemperatur? 5 Lesungen hat es bislang gegeben. Kann man schon so einen Trend ausmachen, Themen, die vielleicht dominieren?
Ein Thema, was dominiert, und apropos Betriebstemperatur, da kam der Wettbewerb gestern mit der 5. Lesung hin, beziehungsweise nach der 5. Lesung. Das war, könnte man sagen, so ein bisschen ein Affront mit Ankündigung. Slata Rochal, die ist nach der Lesung ihres Textes aufgestanden und hat den Saal verlassen. Und das ist natürlich vollkommen ungewöhnlich, weil hier in Klagenfurt ja gerade das Prinzip ist, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller lesen ihre Texte vor Publikum, vor den Fernsehkameras, vor der Jury, und dann diskutiert die Jury über diese Texte vor Publikum, vor Kameras und eben in Anwesenheit der Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und Slata Rochal, die hat schon vorab in einem Interview in einer Süddeutschen Zeitung gesagt, dass sie ihre Aufgabe nicht darin sieht, sich diesem Urteil der Jury auszusetzen, beziehungsweise das eben auch noch anzuhören.
Aber sie hat ja dann auch hinterher noch hier auf der Bühne erklärt, warum sie das eigentlich gemacht hat. Also nicht nur deshalb, sondern sie wollte auch darauf hinweisen, in was für einer prekären Situation viele Autoren leben. Also wie wenig die verdienen, jetzt mal von irgendwelchen Bestseller-Autoren abgesehen. Und dass eben so ein ganzer Betrieb, auch dieser Literaturbetrieb, der hier jetzt ist, eigentlich von deren Kreativität lebt. Und das fand ich schon eigentlich ganz gut, auch mal sowas anzusprechen, auch vor dem Hintergrund, dass wir in den letzten Wochen diese vielen Debatten über Vorschüsse, über Gender Pay Gap hatten. Und das ploppt dann hier so auf und ist dann aber doch auch schnell wieder weg. Ne?
Es war dann gestern tatsächlich Thema. Ich fand allerdings diesen Auftritt, also diese Aktion von Slata Rochal, ein bisschen merkwürdig, weil natürlich klar ist, in Klagenfurt ist genau das Prinzip, dass man eben als Autorin vor Kameras sitzt und sich dem Juryurteil aussetzt. Und es hat dann fast so ein bisschen was, ja, ehrlich gesagt, was Schlechtlauniges, wenn man dann weggeht.
Sie hat es nicht so richtig gut rübergebracht, aber ich fand auch, die Jury hat nicht so richtig gut drauf reagiert. Die wirkten so ein bisschen verstimmt eigentlich fast und haben eben kürzer diskutiert als sonst. Die waren, glaube ich, nach 10 Minuten statt nach 30 Minuten schon fertig.
Die waren ein bisschen ratlos.
Obwohl sie es ja auch vorher wussten. Ne? Also nicht so souverän, die Jury hier in diesem Moment. Wie hat sie sich denn sonst bislang geschlagen? Ich meine, diese Diskussionen sind ja das, wirklich, habt ihr ja schon betont, das spezielle Klagenfurt-Salz in der Suppe und immer auch so wichtig, ja?
Ja, absolut. Also ich war überrascht. Waren doch gestern wieder einige sehr pointierte Einlassungen von Klaus Kastberger, dem Juryvorsitzenden. Der wird mir wirklich fehlen. Der macht das ja dieses Jahr zum letzten Mal. Aber auch Philipp Tingler hatte Höhepunkte an Schlagfertigkeit. Gleich nach der ersten Lesung hat er gesagt, diese 55 Minuten haben sich für mich wie 10 Jahre angefühlt und ich möchte eigentlich sofort nach Hause gehen. Oder später wollte er dann Hedgefondsmanager werden statt Juror. Und der Klaus Kastberger schießt dann immer dagegen und sagt, er soll das doch auch machen. Also die machen auch keinen Hehl mehr aus ihrer Abneigung und das erzeugt natürlich eine gewisse Unterhaltsamkeit und Spannung.
Das stimmt, das ist unterhaltsam einerseits, das ist auch pointenreich. Es gab aber, finde ich, gestern einen Moment beispielsweise, den nehme ich jetzt mal so stellvertretend raus, den ich wirklich irritierend fand. Kurt Brödel hat gelesen einen Text über einen jungen Mann, einen Erzähler, der daran leidet, dass er ein Feuermal auf der Wange hat und überlegt, ob er das sich vielleicht vielleicht weglasern lassen soll. Und der Autor Kurt Prödel, der da eben saß, der hat ganz augenscheinlich auch so ein Feuermal auf der Wange. Und die Jury hat dann darüber diskutiert, dass das natürlich kein autofiktionaler Text sein muss, sondern darüber hinausgeht. Aber wenn mir jemand gegenüber sitzt und ganz augenscheinlich eben auch so ein Feuermal auf der Wange hat, dann halte ich es für eine wirklich natürliche Reaktion, dass man einmal sagt, wir sehen ja übrigens alle, sie haben das wirklich. Und das wurde so wie so ein bisschen schamhaft, schien mir fast nicht gesagt. Und das sind so Momente, die mich irritieren. Und da hatte ich schon das Gefühl, das ist dann doch so ein bisschen einfach eine Performance, die die Jury da abliefert und nicht wirklich auch eine Interaktion mit den Schriftstellern und Schriftstellern.
Aber der Kurt Prödel-Text, der kam ja ganz gut an. Wir können ja mal einen kleinen Ausschnitt hören, den wir ausgesucht haben.
Früher war der Fleck etwas, das nur andere sahen. Nicht, weil ich ihn nicht hätte sehen können, sondern weil ich keine Übung darin hatte. Mein Kopf blendete ihn aus. Ich wusste nicht einmal, auf welcher Seite er war. Ich hätte nicht sagen können, ob links oder rechts. Das erste Mal drängte er sich bei -4 Grad auf. Auf dem Weg zum Bäcker tobte ein Schneesturm. Drinnen waren die Fenster so beschlagen, dass das Kondenswasser in feinen Bahnen herunterlief. Als ich bestellte und mein Geld aus der Winterjacke zog, sah mich die Bäckerin irritiert an. Dein Muttermal ist eingefroren, sagte sie. Zuerst verstand ich nicht, was sie meinte. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, schaute in den Spiegel mit den handgeschriebenen Angeboten, in Klammern Schokocroissant 70 Cent, und sah, dass der Fleck dunkelblau angelaufen war. Eine Eiszeit war über meine Nation hereingebrochen.
Das war ein Ausschnitt aus dem Text von Kurt Prödel. Und das war einerseits, das hat man ja jetzt gehört, so ein ganz leiser Text, der aber extrem interessant war deswegen, weil auf der einen Seite natürlich ein omnipräsentes Thema verhandelt wird, nämlich Schönheitsideale, wie die auch nochmal vielleicht forciert werden durch Bilder, die man im Netz sieht, auf Instagram, also Schönheitsideale, gleichzeitig auch durch die Möglichkeiten der Schönheitsindustrie, sich das eben wegoperieren zu lassen. Und dieser Text durchläuft da so eine ganz interessante Bewegung, weil dieser junge Mann auf der einen Seite erst mit diesem Gedanken spielt, sich auch die Wange entröten zu lassen und dann in verschiedenen Wellenbewegungen aber schließlich davon abkommt.
Fünf Lesungen, genau. Habt ihr jetzt schon gehört. Die sechste startet gerade gegenüber von euch beim ORF-Theater. Im Garten gibt es ja eine Leinwand, da seht ihr was, da sieht man, was gerade beim Wettbewerb passiert. Wir hören es auch sozusagen im Hintergrund ein wenig. Gab es denn gestern so vielleicht irgendeine Art von verbindenden Tendenzen, Themen, irgendwie eine Art von Atmosphäre, so eine Gemeinsamkeit, die man ausmachen konnte?
Ja, also ein Thema, was man eben auch bei Kurt Prödel so ein bisschen vielleicht gehört hat, war Einsamkeit in den Texten. Das wurde genannt, aber mir hat besonders gut gefallen, dass Klaus Kastberger die Flecken als so ein Leitmotiv ausgemacht hat. Also sowohl der Schimmelfleck bei Fiona Sironic, die als erste gelesen hat, vor Prödel, der sei dann von der Wand an den Körper gewandert. Und dann hat aber Klaus Kastberger auch gesagt, dass der Fleck ein literaturwissenschaftliches Thema ist, schon bei Ilse Eichinger, die Flecken der Vergangenheit. Also das war wieder toll, was der da alles rausgeholt hat. Und lustig war, dass er hatte wieder eins seiner tollen T-Shirts an, und zwar eins, das so einen kunstvollen Fleck am linken Ärmel hatte. Also ob das vielleicht schon vorab geplant war, also keine Ahnung. Der holt da immer richtig viel raus, auch in Bezug auf österreichische Literatur. Da hat mir als bester Satz von Klaus Kastberger gefallen: Das ist ein klassischer Text der österreichischen Literatur, egal woher sie kommen. Also Österreich ist überall.
Das stimmt, wobei ich dir noch mal so ein bisschen widerspreche, Andrea. Ich finde, nicht aus allen Texten haben sie wirklich viel rausgeholt. Es gab ja noch einen Text von Jovana Reisinger, wirklich eine, finde ich, auch sehr traurige, hochnotkomisch peinliche Satire auf das Familienleben, nämlich auf das Sterben. Da geht es um eine junge Frau, wo innerhalb kürzester Zeit die ganze Familie stirbt an den obskursten Todesarten, und die zieht dann in ihr Heimatdorf zurück und ist im Grunde damit konfrontiert, dass ihr Konto immer mehr wächst, während sie sich da in ihr altes Leben zurückbegibt. Und das ist sehr lustig, sehr pointiert erzählt gewesen, auch sehr, sehr schwungvoll stilistisch. Und das ist aber natürlich gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit diesem omnipräsenten Thema Erben. Und zugleich wurde der Schmerz und diese Abschiede, die da drin natürlich auch stecken und die aber im Text extra nicht thematisiert wurden und aber als Untergrund da mitschwimmen, darauf ist die Jury gar nicht eingegangen. Das hat dann auch Klaus Kasberger beispielsweise einfach als Comedy abgetan.
Aber wenn du gerade sagst, von Stilistik, Wiebke, gab es denn schon so auch so sprachliche Überraschungen oder verblüffende Momente?
Ja, der besonderste Text, der kam, glaube ich, wirklich, würde ich sagen, von Kinga Todt. Das ist eine ungarische Lyrikerin und Performance-Künstlerin. Und performt hat sie auch ihren Text. Vielleicht hören wir da einfach gleich mal rein.
Ich bin eine Elster, sagte sie vor sich. Und inkognito oder manchmal als alte Frau verkleidet, plünderte sie diese pferdelose Ruja Shandor, diese lächelnde, vielsprachige Räuber-Gendarmin. Aber die Arme, sie litt aufgrund einer Hirnhautentzündung an Kleptomanie. Bei den anderen lag es einfach daran, dass sogar die Kieselsteine golden glänzten. Mutter unser aber sprach und sie versprach, der Traum wird leicht. Also Wechselschuhe an und hip-hop, ein Neuleben hinter dem Siebenbergen. Wir empfingen die Piratensender, daher kam die Neusprache, wo Batman uns sagte, wir kriegen es hin. Wo der hochgewachsene Farin den Neonazis vorsang, die auch bei uns die Roma verprügelten und später in die österreichischen Burschenschaften eintraten, also denen sagt der Farin, Arschloch! Noch dazu dreimal. Denn alle gute Dinge sind drei.
Also das war Kinga Todt gestern mit ihrem Text Ostblock-Mädel. Mich hat es ein bisschen an die Gewinnerin des letzten Jahres auch erinnert, Natascha Gangl, auch eine Sprachkünstlerin, auch ein politisches Thema. Wobei hier war ja interessant dieser Aspekt, dass für so ein kleines Land wie Ungarn und so eine kleine Sprachgemeinschaft, das auch nochmal eine andere Bedeutung hat, eben Literatur, die übersetzt werden muss. Das fand ich ganz rührend, wie sie am Schluss sich bedankt hat, dass sie hier auftreten durfte, auch im Namen all der Autoren, die eben keine Sprache haben aus Ungarn.
Ja, das war wirklich ein eindrücklicher Auftritt und wirklich auch ein wichtiger Text.
Ihr seid jetzt die ganzen Tage da, bis Sonntag und morgen, da gibt es auch wieder traditionell auch schon eine ganze Lesart-Sendung aus Klagenfurt vom Bachmann-Preis, aber dann noch einiges mehr. Lasst uns doch schon ein bisschen spicken, ihr Lieben. Was hören wir denn alles?
Ja, wir fangen morgen früh um 11 Uhr an mit einer Lesart hier vom ORF-Gelände. Und da wollen wir vor allen Dingen nochmal auf eine Debatte schauen mit unseren Gästen, die Andrea eben schon so ein bisschen angesprochen hat, nämlich die Frage, werden eigentlich Schriftstellerinnen im Literaturbetrieb, von der Literaturkritik, auch von Verlagen, anders behandelt als ihre männlichen Kollegen? Da bin ich sehr gespannt.
Da bin ich auch gespannt, was da so kommt. Und abends sind wir ja dann im Musilhaus mit Publikum und mit 8 Gästen, zum Teil Bachmann-Preis-Gewinnerinnen wie Maya Hader, Josef Winkler, der Kärntner Schriftsteller, ist auch da. Daniela Striegel, die lange in der Jury war. Und jeder hat eine Patenschaft für einen Text aus diesen 50 Jahren Bachmann-Preis übernommen. Und wir hoffen, dass das eine lustige Runde wird.
Ja, und wir haben der Sendung auch so einen ganz bescheidenen Titel gegeben, nämlich das Beste aus 50 Jahren Bachmann-Preis. Wir feiern ja in diesem Jahr hier das Jubiläum. Und wir haben gedacht, wir gucken jetzt mal in so ja, einer großen Revue nochmal zurück auf all diese tollen Texte, die hier in den vergangenen Jahren gelesen worden sind, aber vielleicht auch auf die kleinen oder größeren Skandale, die sich ereignet haben.
Dann habt einen weiteren tollen Tag jetzt erstmal. Wiebke Pomka und Andrea Gerg aus unserer Redaktion live aus Klagenfurt. Besten Dank euch. Also bis morgen dann ab 11 Uhr im Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb Lesart Special und über den Tag hin weiter dann bis Sonntag. Wir freuen uns auf alles. Nachher haben wir es wieder von den Great American Novels, aber jetzt erstmal zu Great American Crime von der US-Autorin Megan Abbott, die es mit ihrem neuen Roman gleich auf Platz 3 unserer aktuellen Krimi-Bestliste geschafft hat. In ihren Krimis inszeniert die Autorin oft die toxischen Machtspiele, den Frauen in einer Männerwelt ausgesetzt sind, so rum. So hat sie über die Atmosphäre an einer Ballettschule geschrieben und über Cheerleaderin an der Highschool. Alles immer ganz vergiftet. In Megans Abbotts neuem Roman Eldorado Drive, da geht es um eine Gruppe von Frauen nun in einem Vorort und darüber, wie weibliche Solidarität in ihr Gegenteil kippen kann. Ganz böse. Unser Jurymitglied Sonja Hartl verrät uns mehr.
Neue Krimis. Grosse Pointe, Michigan. Die Frauen in dem Vorort von Detroit wissen noch genau, wie es damals war. Bevor der Niedergang der Automobilindustrie ihren Vätern und Ehemännern Jobs, Geld und Ansehen gekostet hat. Bevor sie sich Sorgen über irgendetwas machen mussten. Sie würden alles dafür tun, wieder an Geld zu kommen. Und dann liegt Pam Bishop ermordet in ihrer Küche. Pam Bishop und ihre zwei Schwestern stehen im Mittelpunkt von Megan Abbotts neuem Roman, der sein sorgsam angelegtes Beziehungsgeflecht langsam entfaltet und dadurch die Spannung stetig steigert. Pam Bishop war immer der strahlende Stern des Schwestern-Trios, die hübsche, beliebte, bezaubernde, die vor ihrem Tod in einer schmutzigen Scheidung steckte und nicht wusste, wie sie das College für ihren Sohn bezahlen soll. Dann gibt es noch Deborah Bishop, die Älteste, die Vernünftige, die sich stets ausgeschlossen fühlt und unter den Arztrechnungen für die Krebsbehandlung ihres Mannes erstickt. Und schließlich Harper Bishop, die Jüngste, die auf Pams Popularitätsspuren durchs Leben hätte sausen können, aber doch so anders und noch dazu hochverschuldet ist. Sie ist die Erzählerin dieses Romans, der unauffällig daherkommt, aber bei mir immer noch nachhallt. Denn zu dieser familiären Schwesterschaft kommt nun noch eine andere Form weiblicher, nun ja, Solidarität. Die Frauen des Ortes haben eine scheinbar geniale Investitionsidee, einen Club namens The Wheel, also das Rad. Jede Frau zahlt $5,000 Aufnahmegebühr. Sobald sie 5 neue Frauen für den Club angeworben hat, bekommt sie das Fünffache dieser Gebühr zurück. Als Außenstehende sehe ich sofort, das ist ein Schneeballsystem. Aber ich will es sehen. Die Frauen in Grosse Pointe wollen, dass sich das Rad weiterdreht. Megan Abbott entlarvt also Selbstlügen, Gier und Skrupellosigkeit und sie ziert wie immer die Strukturen und Dynamiken weiblicher Gemeinschaften. Dazu aber fängt sie in diesem Roman mit feinen, klug gesetzten Details das lange vergangene, sorglose Lebensgefühl dieser Frauen ein und kontrastiert es dann mit der harschen Realität des wirtschaftlichen Niedergangs. Beim Lesen konnte ich nachvollziehen, wie schwierig Wandel und Veränderung für diejenigen sein können, die mal mehr hatten und wenig dafür tun mussten. Und das liefert mir einige Ansätze, das fahrlässig ignorante Verhalten mancher in der Gegenwart besser nachzuvollziehen. Megan Abbott ist selbst in Grosse Pointe aufgewachsen. Aber anders als die Frauen in ihrem Buch weiß sie, dass Nostalgie gefährlich und im schlimmsten Fall sogar tödlich ist.
Eldorado Drive, der Roman von Megan Abbott. Jetzt auf Deutsch im Verlag Pulp Master, übersetzt von Peter Hammanns. 452 Seiten kosten 18 Euro. Auf Platz 3 jetzt unserer Krimi-Bestenliste im Juni. Und noch mehr Krimis finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Und wenn Sie unsere Bestenliste regelmäßig per E-Mail bekommen möchten, schreiben Sie uns einfach eine Nachricht an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da lesen wir heute in Briefen eines deutschen, kultisch umraunten Schriftstellers, der erst nach seinem frühen Tod mit 35 Jahren so richtig berühmt wurde, mit dem Status eines Popliteraten zu einer Zeit, als es das Wort noch gar nicht gab, Rolf-Dieter Brinkmann. 1975 wurde er in London von einem Auto überfahren. 4 Jahre später erschien der Collageband Rom Blicke, der heute zur jüngeren deutschen Literaturgeschichte gehört und immer zitiert wird, wenn sein Name fällt. Jetzt ist eine Edition seiner Briefe gestartet worden. Ein erster umfangreicher Band liegt vor mit Briefen aus der Jugend von 1956 bis 1959. Und gelesen hat diese Schreiben unser Kritiker Maximilian Mengeringhaus. Er ist im Studio. Hallo.
Schönen guten Morgen. Hallo.
Sagen Sie uns erst ein paar Worte zu diesem Autor, Herr Mengeringhaus. Wie kam es eigentlich dazu, dass dieser Rolf-Dieter Brinkmann zu solch einer ja mythischen Figur wurde?
Das ist die Aura des Enfant Terrible, die ihn damals umweht hat und es bis heute 50 Jahre nach seinem Tod tut. Also Rolf-Dieter Brinkmann ist ein Autor gewesen, der wirklich auf Kriegsfuß mit der kompletten deutschen Nachkriegsliteratur stand. Die Gruppe 47, das waren langweilige Schnarchsäcke für ihn. Die 68er, das waren talentlose, überpolitisierte Dampfplauderer. Das sind jetzt Formulierungen, die ich wähle. Seine waren noch weitaus härter. Wer so weit die Klappe aufreißt, der muss natürlich auch selber liefern. Das hat Rolf-Dieter Brinkmann getan. Mit Erzählungen erst, dann mit einem Roman, der 1968 rauskam. Und dann, sehr, sehr wichtig, als Vermittler des US-Underground, der amerikanischen Underground-Literatur. Da hat er Anthologien herausgegeben. Da war er nicht der erste Vermittler, aber der konsequenteste. Und das hat dann auch seine eigene Lyrik beeinflusst. Und da muss man sagen, da liegt für mich so ein bisschen sein literarischer Rang auch drin. Das Buch Westwärts 1 und 2, was in seinem Todesjahr 1975 rauskam, das gehört für mich unangefochten zu den Top 10 der deutschen Nachkriegsliteratur-Gedichtbände.
Bei diesem ersten Briefband nun kann man überhaupt froh sein, dass es ihn überhaupt gibt. Die Geschichte der Brinkmann-Publikation so nach seinem Tod, das ist merkwürdig verwickelte Sache, ne?
Ja, das liegt wirklich an der Nachlasssituation, denn die Rechte sind dann nach Brinkmanns Tod auf seine Witwe Marleen übergegangen und Brinkmann und sie hatten einfach eine schwierige Beziehung, auch mit einem pflegebedürftigen Kind. Und da sind einfach, war lange Zeit überhaupt nicht klar, wie der Nachlass aussieht. Also da rankten sich die Gerüchte drum, dass es Umzugskartons und sogar Plastiktüten voller Manuskripte gab. Häppchenweise sind dann über die Jahre immer wieder Sachen rausgekommen, beispielsweise der Band Romblicke, so ein Collageband auch mit Briefen drin, der unglaublich bedeutsam war. Dann ist vieles aber auch wieder verstreut rausgekommen, manches auch editorisch fragwürdig. Bei aller Kritik an der Witwe, die man üben kann, sollte man auch Verständnis haben, denn für sie ist es nicht einfach nur ein Autor von Rang gewesen, sondern auch einfach ein langjähriger Lebenspartner. Das gilt es auch zu beachten. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass sich die Sachlage jetzt geändert hat, denn Marleen Brinkmann ist mittlerweile auch über 80 und die hat quasi die Verantwortung für die Rechte abgetreten. Und das ist ein Moment, auf den Markus Fauser von der Arbeitsstelle Rolf-Dieter Brinkmann in Brinkmanns Heimatstadt Vechta, glaube ich, lange hingearbeitet hat, denn der hat seit 20 Jahren Nachlässe erworben, Briefkonvolute von Briefpartnern von Brinkmann und hat glücklicherweise mit der Thyssen-Stiftung jetzt jemanden gefunden, der tatsächlich eine Briefedition erstmal der Briefe 1956 bis 65 finanziert. Und das finde ich unglaublich wichtig, denn dieses Briefwerk Brinkmanns ist gleichbedeutend mit seinem literarischen Werk. Da hat er mit seine stärkste Prosa geschrieben.
Okay, was lesen wir denn jetzt in diesem ersten Band von Briefen? Die Jahre 1956 bis 59, über 500 Seiten stark. Wenn man jetzt rechnet, Brinkmann war da ein Teenager. Der muss ja wie ein Wilder schon geschrieben haben. Und was denn so?
Ja, also erstmal hat er wirklich Briefe geschrieben, wie andere heute Kurzmitteilungen. Das ist unglaublich. Das war so sein Hauptkontaktmedium, überhaupt Kontakt mit Bekannten zu halten, um in Austausch zu kommen, aber auch ein Weg der Selbstreflexion. Versicherung. Also wir lesen hier zum Beispiel den Austausch mit einem Schulfreund über Gedichte, das ist schon durchaus ruppig, da zeigt sich so ein bisschen die Streitlust schon dieses Jugendlichen. Gleichzeitig sehen wir eine theatralische Geburtstagspost an Gottfried Benn zu dessen Geburtstag, wo Brinkmann sich in so eine Schreibszene imaginiert, wie er nachts Benn-Gedichte liest an seinem Geburtstagstag. Und dann ist aber in diesen frühen Briefen die Hauptadressatin eigentlich eine Jugendliebe Brinkmanns, Elisabeth Piefke hieß die, und der schüttet Brinkmann wirklich sein Innerstes aus. Es ist auch eine Zeit der Krisen für ihn gewesen, denn als er 17 war, ist die Mutter an Krebs gestorben, er geht von der Schule ohne Abschluss, wird vom Vater in eine Beamtenlaufbahn reingedrängt, das alles in dieser Vechta-Oldenburger Provinz. Und ansonsten geht es aber auch viel um Teenie-Kram einfach. Also um Eifersüchteleien, Liebesschwüre, so halbmotivierte Suiziddrohungen. Es gibt aber eine Reihe Gründe, warum man das trotzdem lesen sollte, finde ich. Das ist einmal, dass Brinkmann quasi Tagebuch führt in diesen vielen Briefen, die er schreibt. Also biografischen Lücken werden gestopft. Es ist ein Werkjournal. Er erzählt über Buchprojekte, über seine eigenen Lektüren und Einflüsse. Und gleichzeitig entfaltet er auch so ein Sittenbild der Nachkriegsgesellschaft.
Es sind nun weitere Briefbände angekündigt, verdienstvoll und verdienstvoll natürlich. Aber Herr Bengringhaus, gut, Sie sagen, jetzt haben schon gesagt, das ist für Sie ganz, ganz großartige Literatur. Man denkt bei Briefen, denke ich immer so ein bisschen, naja, vielleicht auch mehr so für die Philologen, so fest für die germanistische Forschung, aber anscheinend auch für die Fans.
Eindeutig. Also erstmal ist das nach langer Zeit wirklich eine substanzielle Veröffentlichung, zusammen mit vielen Nachlasstexten, die gerade im Literaturmagazin Schreibheft erscheinen. Auch darauf sei hingewiesen. Es ist eine mustergültige Edition, also eindeutig für den Unibetrieb, aber auch so gut lesbar. Man muss sagen, diese Briefprosa Brinkmanns, das ist eine wahrnehmungsvolle, voller beißender Gesellschaftskritik, schonungslos auch. Also das hat schon wirklich auch die Nachkriegsprosa revolutioniert. Spannend wird es für mich jetzt eigentlich erst mit den nächsten Bänden. Da lernt ihr den ersten Mitstreiter, Ralf-Rainer Regula, kennen, mit dem er diese US-Anthologien auch macht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dieser Vechter Briefausgabe noch ein Überleben über den Band 65 raus beschert ist, weil da wird es dann eigentlich erst richtig spannend. Für mich ist das wirklich ein großer Autor der Nachkriegsliteratur und tatsächlich ein ganz gutes Antidot gegen die Langeweile, die man sonst manchmal da hat.
Rolf-Dieter Brinkmann, Briefe, Band 1, die Jahre 1956 bis 59, herausgegeben von Markus Fauser und Ann-Kathrin Sonder im Wallstein Verlag mit 562 Seiten für 34 Euro. Maximilian Mengeringhaus hat uns das Buch und das Projekt vorgestellt. Schönen Dank Ihnen. Stories made in USA. Täglich präsentieren wir bis zum 4. Juli, dem großen 250-Jahr-Jubiläum der amerikanischen Unabhängigkeit, Great American Novels, epochemachende Romane aus Vergangenheit und Gegenwart. Heute hören wir von einem Buch, das Millionen Menschen weltweit kennen, auch solche, die den Roman vielleicht nie gelesen haben. Aber wer hat nicht irgendwann diesen Film gesehen, Vom Winde verweht? Das gewaltige Südstaaten-Bürgerkriegs-Epos mit seiner herrlichen Heldin Scarlett O'Hara. Geschrieben hat den Roman eine Debütantin, Margaret Mitchell, selbst im Süden geboren, im Jahr 1900 in Atlanta. Von ihr gibt es die Anekdote, dass sie erst mit 12 Jahren selbst erfahren hätte, dass die Südstaaten den Bürgerkrieg verloren hätten, und sie sei daraufhin in Tränen ausgebrochen. 10 Jahre hat sie an diesem großen Roman geschrieben, der auch wirklich umfangreich wurde und dann diesen Erfolg hatte. Carsten Huck erzählt uns jetzt die ganze Geschichte Vom Winde verweht.
Stories made in USA. 1939 erklangen diese Glocken zum ersten Mal und läuteten den Triumphzug eines Romans ein, der in der Verfilmung 8,8 Milliarden Dollar einspielte, 10 Oscars gewann und Margaret Mitchells Südstaaten-Epos Gone with the Wind weltbekannt machte. Bis heute sollen von dem Roman um die 30 Millionen Exemplare verkauft sein. ...1936 erschienen, wurde Gone with the Wind bereits ein Jahr später von Martin Beheim-Schwarzbach, der selbst Autor war, ins Deutsche übersetzt. Vom Winde verweht, so sein Titel. Margaret Mitchell erhielt im selben Jahr den Pulitzer-Preis. In der Tat ist das 1300 Seiten starke Werk ein Klassiker der US-amerikanischen Literatur. In seinem Zentrum steht die Zeit des Sezessionskrieges, sowie die Jahre vor dessen Ausbruch 1861 und diejenigen nach seinem Ende 1865.
Was das Buch transportiert, ist die entscheidende Situation der amerikanischen Geschichte. Das Buch handelt ja, glaube ich, es sind 12 Jahre vor dem Krieg, der Krieg und dann die Reconstruction. Diese bittere Zeit, als die Nordstaaten die Macht in den Südstaaten übernommen haben und dort Geschäfte gemacht haben und so weiter. Und die natürlich die Sklaven befreit wurden, was auch mit unglaublichen Umbrüchen natürlich zu tun hatte. Und diese ungeheure Zeit der Niederlage, die die Südstaaten damals erlitten hatten, wobei sie selber an der ganzen Sache schuld waren, das kann man also auch politisch durchaus begründen, diese Aussage, hat in den Südstaaten also ein ungeheures Ressentiment geschaffen, das eben bis heute anhält.
Das sagt der Übersetzer Andreas Nohl, der gemeinsam mit seiner Frau Liat Himmelheber 2020 eine neue und vollständige Übersetzung des Klassikers herausgebracht hat. Die zweite nach der aus den 1930er Jahren. Diesmal lautet der Titel nicht Vom Winde verweht, sondern Vom Wind verweht. Der Inhalt ist durch die sprachliche Überarbeitung weniger romantisch und aufmerksamer gegenüber den sprachlichen Rassismen seiner Entstehungszeit natürlich derselbe geblieben. Scarlett O'Hara ist die weibliche Hauptfigur, zu Beginn der Handlung 16, am Ende 28 Jahre alt. Tochter einer wohlhabenden Pflanzerfamilie, eine zwiespältige Figur. Einerseits verwöhnt, schön, narzisstisch, manipulativ. Und zugleich intelligent, unkonventionell und tough. Im Laufe der geschilderten Zeitspanne durchlebt sie nicht nur die historische Katastrophe des Bürgerkriegs, Tod und Zerstörung, sondern auch private, eine unglückliche Liebe, 2 tote Ehemänner, der dritte verlässt sie. Wie die Hauptfigur ist der ganze Roman ambivalent, was sicherlich seinen Erfolg ausmacht. Man kann ihn lesen als Coming-of-Age-Geschichte, als Antikriegs- oder als Liebesroman, als Chronik einer historischen Epoche oder als nostalgische Verklärung des alten Südens, wieder aktuell, vor allem im Hinblick auf das Verhältnis derjenigen, die die White Supremacy behaupten, die Überlegenheit der Weißen über die, die eine andere Hautfarbe haben.
Scarlett ist immerhin weiß und gehört der Oberschicht an. Also einerseits hat sie stark unter den Folgen des Kriegs zu leiden, andererseits denkt sie nie über die Ursachen des Kriegs nach. Also sie reflektiert nie, dass sie in einer Gesellschaft gelebt hat, die zutiefst ungerecht war. Und sie erkennt das nicht gerade, weil sie so sehr von diesem Gesellschaftssystem profitiert hat. Auch wenn es sich bei dem Roman nicht um eine Ich-Erzählung handelt, werden doch die Ereignisse aus Sicht der weißen Oberklasse geschildert. die es eben vor dem Krieg sehr gut gehabt hatte. Und Scarlett denkt nie kritisch über ihre eigene Rolle in der Aufrechterhaltung dieses Unrechtsregimes nach. Zum Beispiel findet sie auch nach dem Krieg nicht, dass Schwarze das Wahlrecht haben sollten. Also sie schaut nie über den eigenen Tellerrand.
So die Literaturwissenschaftlerin Emily Oliver. In den USA gibt es gegenwärtig wieder verstärkt Anknüpfungspunkte zu solchen Motiven des Romans. Der Rassismus war nie verschwunden, nun zeigt er sich wieder unverhohlen. Da werden von der Trump-Regierung zahlreiche hochdekorierte Militärs entlassen, weil sie schwarz sind. Da werden Stipendien für Schwarze abgeschafft und Wahlkreise neu zugeschnitten, zum Nachteil der schwarzen Bevölkerung. Zum quasi selbstverständlichen Rassismus in Margaret Mitchells Roman gehört auch die Verwendung des N-Worts. Bei seiner Arbeit als Übersetzer für Andreas Nohl eine Herausforderung.
Das ist das N-Wort, wie wir mittlerweile wissen. Und das kann man heute nicht mehr benutzen, ohne diskriminatorisch sich zu äußern anderen Menschengruppen gegenüber. Und so haben wir also schlicht und einfach den Begriff durch den der Schwarzen oder der Sklaven ersetzt. Wobei aber, wenn die Rassisten reden, das haben wir natürlich dann so stehen lassen. Das hat ja einen dokumentarischen Wert und das hat etwas mit der Wahrheit dieses Romanes zu tun. Aber wir sind dann weitergegangen. Wir haben rassistisch anmutende Beschreibungsstereotypen vermieden.
Womit Nohl auf Formulierungen wie rollende Augen oder wulstige Lippen anspielt. Vom Wind verweht hat kein Happy End. Die Lektüre lohnt allemal. Es geht um das Erwachsenwerden einer weiblichen Heldin. Letztlich um eine Emanzipationsgeschichte, auch wenn diese Heldin keineswegs sympathisch ist. Es geht um eine Lebensweise, die viele im US-amerikanischen Süden bis heute als identitätsstiftend begreifen. Es geht um einen Krieg, der bis heute ein Trauma für die USA darstellt. Es geht um rassistische Traditionslinien, die zur wachsenden Spaltung der amerikanischen Gesellschaft geführt haben. Und auch um den uramerikanischen Mythos des Nichtaufgebens, den Willen und die Entschlossenheit, immer wieder neu anzufangen.
Seven trees.
I have a dream that one day
barren, strange
this nation will rise up. Live out the true meaning of its creed.
Blood on the leaves.
We hold these truths to be self-evident.
Stories made in USA, vom Winde verweht, von Margaret Mitchell. Ein weiterer Klassiker unserer Great American Novels, die wir vorstellen. Täglich bis zum 4. Juli hier in der Lesart und im Büchermarkt im Deutschlandfunk. Und alle dann auch online unter deutschlandfunkkultur.de. Nächste Woche geht's weiter, dann mit Werken von Elizabeth Stroud und Jonathan Franzen und weiteren.
Straßenkritik.
Greetings, my name is Allison Turner.
Mein Name ist Allison Turner und ich habe gerade The King of the North von G.N. Theo Harris gelesen. Sie hat ein wirklich großartiges Buch über das kämpferische Leben von Rosa Parks geschrieben. Und hier geht es jetzt um Martin Luther King Jr. und seine Zeit im Norden der USA. Also in Boston, Detroit und Chicago. G.N. Theo Harris ist Historikerin und man bekommt viele Einblicke in die Zeit zwischen 1947 und 68. Meist denken wir bei Martin Luther King vor allem an den Süden der USA. Er wurde dort geboren, starb dort und sein Kampf wird häufig mit den Bürgerrechtsbewegungen und dem Busboykott nach der Verhaftung von Rosa Parks in Verbindung gebracht. Doch viele seiner fortschrittlichen Ideen und ein großer Teil seines Engagements entwickelten sich auch hier im Norden des Landes. Das Buch zeigt, dass seine Vorstellungen von Gerechtigkeit und sein Einsatz für gesellschaftlichen Wandel auch von vielen Menschen im Norden mitgetragen wurden. Ich kann alle Bücher von G.N. Theo Harris sehr empfehlen, besonders The Rebellious Life of Rosa Parks und The King of the North.
The Rebellious Life of Rosa Parks and The King of the North.
Nicht nur unsere Great American Novels, sondern auch alle unsere Straßenkritiken kamen in dieser Woche aus den USA. Und zum schönen Schluss empfiehlt uns Allison Turner aus Detroit sogar zwei Bücher. The Rebellious Life of Rosa Parks und King of the North, Martin Luther Jr.'s Life of Struggle Outside the South. Beide geschrieben von der Historikerin Jean Theo Harris. Beide sind ziemlich neu in amerikanischen Verlagen erschienen und wir hoffen auf deutsche Übersetzungen.